Herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Ihr hört es schon im Hintergrund, passiert ein bisschen was. Ich bin auf der Zukunft Personal in Köln, the place to be. Kann man jetzt drüber streiten, ob man hier sein muss, aber man kommt hier hin, um zu sehen und gesehen zu werden. Und mein nächster Gast, der ist so busy. Diese Frau kenne ich seit Jahren. Ich finde sie super toll. Bin ein Riesenfan von ihr. Wir haben schon gemeinsam viele Sachen gemacht, und aber noch nie einen Podcast. Heute bei mir ist Ilma Sabikovic. Herzlich willkommen.
Hallo. Du bist genauso busy wie ich übrigens.
Nein, du bist busier. Du bist einfach busier. Du bist überall und machst alles. Ich kann da gar nicht mehr folgen. Aber sag mal, Spaß beiseite. Wir kennen uns schon relativ lange für HR-Welt, also in über Hundejahre, könnte man sagen.
Tatsache, ne? Ja.
Ja, und verstehen uns immer schon sehr, sehr gut. Und ich habe das natürlich damals verfolgt. Du warst beim Unternehmen sehr, sehr lange, und dann wurdest du so in meinen Augen, du bist ja einige Jahre jünger als ich, bist so aufgeblüht und wurdest dann mal, wie sagt man so schön, der Schmetterling hat seine riesen Flügel gekriegt.
Ja.
Bist jetzt aktuell bei Niche, gehört, glaube ich, Douglas, wenn mich nicht alles täuscht. Und hast mittlerweile es geschafft, kann man sagen. Du bist jetzt Head of HR.
Ja.
Ist das so der Job, wo du sagst, the right place?
Ja, es war spannend, weil, also, ich frage mich tatsächlich immer mal wieder, habe ich es jetzt geschafft oder was passiert jetzt als nächstes oder bin ich jetzt irgendwie angekommen? Ich bin, wie du gesagt hast, streng genommen ein paar Jahre jünger als du.
Ich bin 16.
Ich werde dieses Jahr 30. Und war letztes Jahr an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, ich bin jetzt irgendwie 3 Jahre bei einer Firma gewesen, wo ich schon dachte, krass, da habe ich viel erreicht, da habe ich irgendwie viel über mich gelernt, viel verändert, viel irgendwie tolle Sachen gemacht, und bin jetzt in einer ganz, ganz, ganz anderen Situation. Also komplett anderes Unternehmen, komplett andere Kollegen, Kolleginnen, komplett andere Struktur. Deswegen würde ich gar nicht sagen, so... Du atmest genauso schwer wie ich, das ist so geil.
Ich bin ein bisschen angeschlagen für alle, die dann sagen, warum atmet der so tief?
Ja, deswegen würde ich sagen, ich habe es nicht geschafft, weil für mich, also, würde sich diese Aussage anfühlen, wie es ist irgendwie was fertig und es geht nicht mehr weiter. Und ich glaube, es fängt gerade erst an.
Ja, das denke ich auch immer. Also meine Kinder sagen, ich bin über dem Zenit. Ich denke mir jedes Jahr, meine Prime wartet noch auf mich.
Du, 50er sind die neuen 40er, oder? Sind die neuen 30er?
Also sind die neuen 20er? Ich habe gestern jemanden getroffen, der auch 45 ist, und ich habe ihn angeguckt und gesagt, so, what the... Also, Kollege, du siehst auf jeden Fall 20 Jahre älter aus als ich. Nein, aber...
Verrat uns dein Geheimnis.
Skincare. Müsstest du ja wissen. Nein, aber ich habe... Ne, also, dich kennt man ja halt. Also, alle LinkedIn-Leute kennen dich, und... Klar, junges Unternehmen, Kultur war halt auch dementsprechend und alles war cool, und heute ist es ja so ein bisschen gesettelt, und man hat, wenn man dich verfolgt hat, auch diesen Kulturwandel gesehen und auch diesen Reifeprozess.
Ja.
Aber wenn man dich kennt, dann weiß man auch, so richtig reif willst du auf der einen Seite gar nicht sein. Du willst immer nur so die junge Selma sein.
Ja.
Ja, das, bei mir heißt es immer so, der 6-jährige Teuger steckt immer noch in mir.
Ja.
Aber du bist halt, also Kompetenz, darüber brauchen wir jetzt nicht zu sprechen.
Das hoffe ich doch.
Nur dieser Kulturshift von einem sehr jungen Unternehmen zu einem auch immer noch jungen Unternehmen innerhalb einer sehr, sehr reifen, sehr, sehr reifen Kultur.
Mhm.
Ist das so eine Sache, wo du gedacht hast, hey, das muss genau so sein, oder hat die dich überrascht?
Hat mich total überrascht. Und tatsächlich ist es ein Prozess, in dem ich mich gerade auch total befinde, und zwar mich ganz neu nochmal kennenlernen. In einem ganz anderen Setting und verstehen auch, dass ich vielleicht auch nicht für jedes Setting gemacht bin und mich vielleicht aber auch ganz bewusst dazu entscheide, dass ich nicht in jedes Setting passen will. Also,
oder du passt einfach noch nicht in jedes Setting.
Genau. Und das finde ich immer spannend, weil ich habe das oft überhört, aber Leute sagen mir oftmals so, naja, das ist so toll, wie authentisch du bist. Und ich denke, das ist so ein großes Wort, und ich bin halt, wie ich bin. Und ich glaube halt, das Problem ist, dass viele Menschen sich vielleicht nicht trauen, einfach Dinge zu sagen, wie sie sind, oder über Dinge zu sprechen. Und ja, dann mag das auf manche Menschen, und das Feedback kriege ich auch, dann irgendwie wirken wie, ja, die kann sich nicht benehmen oder die weiß nicht, wann sie vielleicht auch mal still sein muss. Aber für mich weiß ich dann halt auch, okay, wenn ich dann in dieses Setting nicht reinpasse, dann ist es auch kein Setting für mich. Und Natürlich weiß ich auch, dass manche Leute sowas dann vielleicht irgendwie auch als mangelnde Professionalität sehen oder dann irgendwie denken, ach, die sagt, was sie will oder...
Who cares?
Genau. Und dann denke ich mir halt, ja, who cares? Also solange ich deliver und das mache, was ich mache und gut darin bin, dann ist es mir ehrlicherweise egal, wie die Form davon ist. Und also ich bin ja nicht respektlos oder so. Ich bin halt offen und sage halt, was ich denke. Und ja, ich würde mir wünschen, dass das noch mehr Menschen machen und ich nicht das Kompliment kriege, du bist so authentisch. Weil für mich ist es halt ein bisschen, ja, sollte halt so sein.
Ist-Zustand.
Ja, oder sollte so sein. Klingt jetzt hochgestochen, ich meine es gar nicht so.
Bevor wir zum Klartext kommen, lass uns mal ein bisschen über den Job sprechen. Ich meine, du warst ja so in diesem High-Paced-Umfeld.
Ja.
Viel Recruiting,
ja.
Leute rein, Onboarding.
Ja.
Ich will jetzt nicht negativ sagen Masse, aber sehr viel Fokus auf die vordere Seite.
So, ja.
Recruiting, Onboarding und dann schnell binden.
Voll.
Und in die Performance kriegen. Hinten herum will ich das gar nicht durchleuchten. Und heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders.
Mhm.
Was ist so dieser größte Unterschied, wenn man unabhängig vorne sehr viel macht und, ich sage mal, für die strategischen Themen später noch Zeit hat? Du hast ja auch trotzdem Retention-Programme aufgebaut und so weiter.
Ja.
Und heute bist du bist ja trotzdem in diesem Konzernumfeld,
ja,
wo du auch Sachen beachten musst.
Ja, und das merkt man.
Und vielleicht gar nicht so alles machen kannst, was ja auch einfach eine Setup-Frage,
ja,
ist. Merkst du, dass du dich an diese Geschwindigkeit noch gewöhnen musst, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht deine Pace ist?
100%. Also, das ist so spannend, aber ich komme da immer noch gar nicht drauf klar, weil ich bin groß geworden in diesem High-Pace-Setting, gefühlt so. Und für mich war das normal, dass wenn jemand fragt, hey, kannst du das fertig machen, dass ich sage, ja, hast du eine Stunde auf deinem Tisch. Jetzt hat mir kürzlich unser CFO mal eine Mail geschrieben, das finde ich auch random Mail. Also ich bin halt ein Slack-Kind.
So.
Ne? Und er schickt mir eine Mail und sagt immer, ich brauche eine Auswertung. Und ich frage ihn so, ja klar, bis wann brauchst du die? Und er so, ja, reicht bis Ende der Woche. Ich habe angefangen zu lachen. Und ich dachte so, hä, das sind ja noch 4 Tage. Ich mache die 400 Auswertungen in der Zeit. Nicht, weil ich besonders gut bin, sondern weil...
War irgendwas Komplexes oder wollte er einfach nur Headcount wissen?
Nee, es ja, waren ein paar Sachen.
Okay.
Und das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen auch die andere Frage, und zwar, was ist irgendwie anders? Ja, der Pace auf jeden Fall, aber auch auf jeden Fall der analytische Teil, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ist viel, viel, viel größer. Also ich habe mich in meinem alten Job viel vor allem damit beschäftigt, ja, ich sag mal, coole Sachen, ne? Employer Branding, bisschen Retention, bisschen Partyplan, bisschen das, Recruiting und so weiter. Wir waren nicht groß genug, dass irgendwie einen interessiert, okay, wie sieht die Personalbudgetplanung für in 4 Jahren aus? Und das sind jetzt aber die Themen auf meinem Tisch. Weil nicht, weil sie unbedingt mich jetzt interessieren en detail, sondern weil es Menschen gibt, die ja jetzt in einem börsennotierten Unternehmen halt dann sagen müssen, so und so sieht's aus in 5 Jahren. Und da bin ich jetzt halt ein Teil der Kette. Also, ja.
Merkst du in so einem Umfeld, dass diese Know-how-Dichte eine ganz andere ist? Ich meine, am Anfang, ich fasse das mal zusammen.
Ja. Ja,
früher war so ein bisschen Vortanzen, gute Laune.
Ja.
Ja, und trotzdem, ich meine, das Branding war ein anderes. Ne? Heute ist es ein bisschen nischiger, auch wie der Name jetzt sagt, aber gleichzeitig in diesem Umfeld, wo sehr, sehr viel Tiefenkompetenz und sehr, sehr viel betriebswirtschaftliche Zusammenhänge über deinen eigenen Fachbereich hinaus gebraucht werden. Merkst du, dass das so eine Comfort-Zone-Stretching für dich ist?
Brutal.
Aber die Frage ist ja, machst du dieses Stretching für dich oder stretcht man und du musst dich anpassen?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also ich habe ein ganz, ganz tolles tatsächlich damals Kennenlerngespräch mit meinem jetzigen Chef gehabt, also der CEO von Parfum Dreams und Niche Beauty. Und der hat mir ein geiles Feedback gegeben nach dem Gespräch. Der hat gemeint, sag mal, du bist in vielen Sachen bist du richtig gut. Einer Sache bist du nicht so gut. Und dann hat er recht. Ich habe einen absoluten Blindspot im HR und das ist das ganze Thema Recht. Also wirklich
ja,
so... Arbeitsrecht so en detail, also wirklich so herunterbeten, Fristen und so weiter, wirklich, damit kannst du mich jagen. Und er hatte mir so ein paar Fragen gestellt und ich war halt immer so, ja, sagen wir mal so, ich weiß, wann ich einen Anwalt anrufen muss, das ist so ungefähr mein Wissen. Und er hat das halt, er hatte das gut beobachtet in dem Gespräch und meinte zu mir, hey, ich sehe, da ist ein Fall, aber das ist mir ja wurscht. Also ich kann dir das beibringen. So, er ist wesentlich versierter darin als ich, was toll ist. Und mein Team auch, glücklicherweise. Und in dem Fall würde ich sagen, ich habe mich bewusst da auch reinbegeben, weil ich wollte auch weiter lernen. Ich wollte mehr verstehen. Ich wollte mehr aus meiner Komfortzone raus, weil auch da wieder Thema, was kann man, was macht einem Spaß? In den Dingen, in denen ich gut bin, die machen mir ja Spaß. Aber es ist ja die bewusste Entscheidung, dann wo reinzugehen, wo man nicht gut ist und sich damit zu befassen und zu beschäftigen und dann zu sagen, darin will ich aber auch gut werden. Nicht jetzt aus dem Aspekt, dass man sagt, ich muss in allem perfekt sein, auf gar keinen Fall, aber zumindest in den Bereichen, wo man jetzt bemerkt, wenn ich jetzt im Meeting danach gefragt werde, dann würde ich mich am liebsten so unterm Tisch verkriechen, dann weiß ich, ich will dieses Gefühl nicht, weil ich finde es scheiße. Also gehen wir da rein.
Aber eigentlich predigen wir das ja den ganzen Tag. Also ne, ja. Niemand passt 100% in die Rolle, brauchst immer ein bisschen Space, damit du reinwächst, ja, sonst wird es ja relativ schnell langweilig. Cool von deinem Chef, dass er das erkannt hat, ja. Klar angesprochen hat und gesagt hat, ja, ich meine, ich hätte jetzt auch gesagt, so.
Du bist eine Granate, aber recht kannst du nicht.
Ich kann es auch nicht. Also ich gebe so ein paar Sachen, so Basics, ne? Aber wenn ich jetzt mit Betriebsräten und so diskutieren müsste und so, ich nicht.
No.
Aber ich kenne mindestens zwei Anwälte, die es können. Die können dich anrufen, Kurzwahltaste. Das reicht. Aber auch, also coole Einstellung von dem Jungen. Oder ist ein Junge, ne? Ein Kerl.
Ja.
Coole Einstellung von ihm, hat er gut gemacht. Du bist ja auch jemand, der in sehr gesundem Maße sehr egoistisch ist. Ich kenne die Geschichte, müssen sie jetzt nicht machen, aber jeder von uns lernt ja irgendwann mal in seinem Leben auf die schmerzhafte oder nicht schmerzhafte Art und Weise, wann er selber mal die Reißleine ziehen muss,
ja.
Wann er für sich einstehen muss. Ich wünsche jedem da draußen, dass er, wenn er noch nicht an dem Punkt ist, sehr früh merkt, wann er das machen sollte. Ich habe es sehr spät gemerkt. Mir fällt jetzt auch kein Zacken aus der Krone, mein Leben leidet auch nicht, ist trotzdem geil.
Ja.
Und du hast ja auch immer wieder mal oder mal festgestellt, so, boah, eigentlich scheiße, eigentlich müsste ich jetzt jemanden eine Pause machen, ja. Ich muss mal auf mich achten, reisen und so weiter. Ist das so eine Transformation, dass man sagt, es ist dann doch am Ende des Tages eine mentale Gesundheit und so dieses in sich selber wieder ankommen, das ist doch sehr, sehr wichtig und doch kein Modewort, wie man das immer wieder hört. Und kann man dann seinen Berufsweg auch wieder klarer sehen? Oder wie stehst du dazu?
Ich glaube, dazu könnten wir 6 Podcast-Folgen aufnehmen, ehrlicherweise.
Ja, das ist auch der erste Teil heute.
Es wird eine Serie zwischen uns beiden. Nee, also, ich war letztes Jahr an dem Punkt. Ich bin letztes Jahr im Burnout erkrankt im Sommer.
Ehrlich?
Und ja. Und bin deswegen 4 oder 5 Monate von der Bildfläche verschwunden, war weg. Hab LinkedIn gelöscht, hab mein Instagram gelöscht und war weg. Das war übrigens auch der Grund vielleicht, warum ich nicht geantwortet habe das ein oder andere Mal.
Hab's fast schon persönlich gemacht.
Nee, also mir ging's letztes Jahr sehr, sehr, sehr schlecht. Und wir haben uns dann deswegen auch gemeinsam entschieden dazu, mein Arbeitsverhältnis bei meinem alten Arbeitgeber zu beenden. Weil ich bemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich hatte wirklich einen Mental Breakdown bei der Arbeit und es war absolut Horror und ich wünsche das niemandem. Wirklich niemandem, nicht mal meinem schlimmsten Feind. Aber es hat mir ganz viel gezeigt, wie du gerade gesagt hast. Manchmal muss man in so Situationen kommen, um zu bemerken, ich bin wirklich hier im Rock Bottom angekommen und ich will hier nie wieder hin. Nie, 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 nie wieder. Es war unfassbar schmerzhafter Prozess. Es war Horror. Ich habe ganz viel mich erklären müssen, ganz viel über mich selber verstehen müssen, über mich selber lernen müssen. Und das war halt eben nicht 5 Monate Chili Vanilli und ich fliege nach Bali und mache eine Yogalehrerausbildung, sondern es war, ich bin jede Woche beim Arzt, kriege irgendwelche Nadeln ins Ohr gesteckt, kriege irgendwelche Schläuche in die Arme gesteckt und dann heißt es, ja, wir müssen jetzt mal an deiner Stressresilienz arbeiten. Und ich denke mir so, ich funktioniere super unter Stress, deswegen bin ich hier, weil man burnt, 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 bis man irgendwann, ja, burnt out ist. Und ich glaube, was das große Problem ist, dass viele Menschen, die einmal an diesen Punkt kommen, leider eine sehr, sehr, sehr hohe Rückfallquote haben, weshalb man, glaube ich, auf diese Menschen sehr stark aufpassen muss. Und das Problem ist, glaube ich, dass viele Menschen wissen, dass sie ein ungesundes Verhältnis zu ihrer Arbeit haben und wissen, dass sie vielleicht Dinge falsch machen. Aber der Mensch nun mal leider so gepolt ist, dass er oftmals nicht auf sich achtet, bis der Körper sagt, so, ich habe dir jetzt 2, 3 Jahre lang immer mal wieder Zeichen gegeben. Du kannst nicht schlafen, du hast zugenommen, du kriegst graue Haare, dein Auge zuckt die ganze Zeit. Ich könnte jetzt 150 Millionen Sachen aufzählen. Und alle Leute, die das gerade hören, denken sich so,
Also das Augenzucken ist wirklich sehr ernst. Graue Haare, kann ich sagen, der war so.
Nee, stehen dir auch. Super.
Passiert, ja.
Ja.
Augenzucken ist tatsächlich so ein Ding. Das ja. ist im Gegensatz zum Muskelzucken was ganz anderes. Ja. Da muss man echt mal Pause machen.
Und vor allem, wie gesagt, bei mir war es das Thema Schlaf. Damit habe ich das gemerkt. Ich habe monatelang keine einzige Nacht durchgeschlafen. Keine einzige Nacht. Und ich habe mir jeden Morgen habe ich mich selber gegaslightet und dachte, ja, passiert halt mal. Mein Gott, stell dich nicht so an. Bis meine Ärztin irgendwann gesagt hat, Frau Stikowitsch, Sie wissen schon, dass es nicht normal ist, ne? Dass man über 6 Monate lang keine einzige Nacht durchschläft, sondern jede Nacht um 3 aufwacht und eine Stunde wach ist. So, ja, jetzt muss ich es gerade so sagen. Um meinen Punkt fertig zu machen, ich glaube, man muss einmal wahrscheinlich so ein Zeichen kriegen. Vielleicht muss es nicht so stark sein wie das. Hoffe ich zumindest für die meisten Leute. Aber man lernt ja gemeinhin aus sowas. Ja. Thema Kind, Hand, Herdplatte so. Und deswegen, ja, ist es unfassbar wichtig, auch darüber hinaus auf sich zu achten und vor allem auch als Arbeitgeber auf sowas zu achten und sowas halt eben nicht auf die leichtfertige Schulter zu nehmen und dann halt zu sagen, ja, mein Gott, da ist halt jemand, der arbeitet halt gern lange. Es ist auch in deiner Verantwortung zu gucken, wie es deinen Leuten geht.
Absolut. Also ich mache das ja bei TikTok, wenn mir dann junge Leute schreiben und ich sehe mich da so als der Abi, wenn die mir dann irgendwelche Sachen schreiben, wo ich sage, ey, das ist alles halb so wild. Also du musst jetzt nicht über dich hinauswachsen, nur weil du 23 bist und einen tollen Job gekriegt hast. Die Gelegenheit kommt wieder.
Ja.
Umgekehrt, du bist nicht so mächtig, um deine Karriere selber kaputt zu machen in dem Alter. Es gibt an jeder Ecke einen neuen Job oder was auch immer. Also wenn dein Chef damit ein Problem hat, dass du auf dich achtest, dann ist es halt der falsche Chef für dich. Aber ich gebe dir auch recht, also wir haben ja selber auch den Blick nicht dafür, weil wir ja sagen, ich kann das mir nicht umsonst in dieser Position, da gehört das ja dazu und ich muss das ja aushalten, was ja auch schwachsinnig ist. Und wird aber trotzdem unterschätzt. Und klar, man sollte jetzt vielleicht nicht zu früh aufgeben, aber man muss das halt auch nicht so sehr stretchen, dass das ist gesundheitlich problematisch. Aber cool, abgehakt, neuer Job ist da, Auszeit ist genommen und so weiter und so weiter.
Guck mal, die Leute applaudieren schon vor uns.
Passt jetzt.
Und nicht für Verena Pauster, die gerade auf der Keynote-Stage steht.
Ist die auf der Keynote-Stage?
Ja, hey? Shoutout.
Ja, zum 17. Mal dieselbe Keynote, aber gut, dann ist das halt so. Keine Ahnung, ich habe schon lange nichts Neues mehr, also tolle Frau, aber schon lange nichts Neues mehr gehört. Wie übrigens, ehrlicherweise auch dieses Jahr auf dieser
Messe. Auf der ZP.
Ja, es ist einfach, es gibt halt gerade nichts Neues. Alles ist gesagt, ich muss es wissen, das sage ich da ganz, ganz überheblich. Ich schreibe jeden Tag mindestens einen Post. Wird alles schon gesagt worden, es gibt auch keine neue Software mehr, aber es gibt ein neues Frontend hier und ein bisschen was da und so weiter. Und wo wir gerade mal bei authentischer Kommunikation sind. Lass uns mal so ein Wrap-up machen über die ganze Bubble. Also ich muss kein Rant sein, aber ein Wrap-up. Wo stehen wir denn gerade in der HR-Welt?
Wo stehen wir? Also, ich habe mich gestern lange unterhalten mit einem Veranstalter von einer HR-Messe und habe zu ihm gesagt, weißt du, was mich nervt? Mich nervt, dass HRler HRler sind. Was meine ich damit? Ich glaube, ich im Herzen, ehrlicherweise, wäre ich, glaube ich, ein guter Marketer geworden, eigentlich.
100%.
Und ich habe
auch gute Vertriebler.
Ja, ich weiß. Aber es macht mir keinen Spaß. Was wollte ich sagen? Mich nervt, dass HR nicht wie Marketing denkt. Und vor allem an so Messen, Veranstaltungen, wie auch immer man das nennt, wie jetzt auch hier, wo wir sind oder auch alle anderen, merkt man das. Mein Problem ist einfach, dass wir seit 100 Jahren über die gleichen Sachen reden. Also jeder Vortrag, mich eingeschlossen, hier meine Hostings von meiner Thesentheke, jedes Topic ist das gleiche. Es geht um KI oder um Fachkräftemangel. That's it. Und es sind keine neuen Sachen, die gesagt werden. Keine. Also wirklich keine. Und es ist insane, wie es immer noch funktionieren kann, dass 3/4 aller Vorträge auf jeder Veranstaltung im HR gekauft werden und man dann erwartet, dass man guten Inhalt kriegt. Wenn ich 10.000 Euro, ich habe mir diese Zahl gerade ausgedacht, für eine.
Aber
ja, wahrscheinlich. Wenn ich 10.000 Euro für eine Keynote ausgeben würde auf einer Stage, vor der 150 Leute sitzen, das wäre der krasseste Selma Sadikovic Sale Pitch, den du jemals gehört hast. Natürlich, ich habe ja dafür bezahlt.
Okay.
Klar, wenn wir das aber umdrehen und sagen, hey, ich will die Besten der Besten der Besten, Vordenker, Vorreiter, Gamechanger, ja, in ihrem Bereich und ich muss dafür auch noch zahlen, ja, dann kommen wir schon in die richtige Richtung, wenn es um gute Inhalte geht. Inspirierende Inhalte.
Also ich gebe dir recht. Nicht jeder, der in seinen LinkedIn-Post schreibt, ah, ich halte einen Vortrag oder eine Keynote oder I'm a speaker.
Sie bringt leider keine geschützte Berufsbezeichnung.
Leider nicht. Und zweitens, so viele Keynotes, wie bei LinkedIn gepostet werden, so viele Keynotes gibt es auf der ganzen Welt nicht. Nicht jeder Vortrag ist eine Keynote.
Eine Keynote
ist was ganz anderes als ein Vortrag oder ein Impulsvortrag. Also oh, alles cool. Und ich glaube, ja, also man kann dafür zahlen. Ich habe noch nie für einen Auftritt gezahlt.
Besser ist es.
Ne? Ich kann das verstehen, wenn man dafür bezahlt. Alles cool, wenn ich jetzt ein neues Tech-Startup hätte oder sowas, ja, dann kann ich hier zu irgendwelchen Creator oder wie die alle heißen gehen oder This is Mark. Alles cool.
Ja,
ich finde das auch kein Kritik. Das ist ja Businessmodell. Aber, wie du sagst, ich würde mit Inhalten punkten, die es noch nie gab.
Ja.
Und Fachkräftemangel, ja. Also eben hattest du ja so eine Thesen-Diskussion da.
Ja.
Und witzig, ich habe mich dann auch geäußert und eine Minute später hat einer deiner Gäste dasselbe gesagt wie ich. Wo ich dann sage, okay, sorry, ich wusste jetzt nicht, dass ich den Punkt weggenommen habe. Und der Gast sagt noch nicht mal so, ich schließe mich an oder sowas, sondern versucht partout diesen Inhalt als seinen eigenen darzustellen.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, tatsächlich. Genau eine Minute, nachdem ich das gesagt habe, wurde ich 1:1 zitiert. Ich sage, okay. Habe ich kein Problem mit. Ist jetzt auch nicht so, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber es fällt halt auf. Ne? Du kriegst halt nichts Neues. Und wie du sagst, wenn ich Kohle bezahle für Speaker,
ja,
dann muss ich denen auch die Freiheit lassen und sagen, hey, Eck an, kritisiere, deck auf. Und KI, ich habe es heute Morgen noch beantwortet bei einer, lasst euch doch nicht verarschen von KI. Also keine KI, keine KI der Welt, auch die größte nicht, die bei LinkedIn da irgendwie Werbung macht, wird euch eine Personalentscheidung abnehmen. Die ist gut, sie unterstützt euch, ja, wie jede Software auch, aber am Ende des Tages ist es das nicht. Ich habe ein massives Problem, habe ich tatsächlich, das habe ich heute Morgen selber erlebt. Ich finde, in der HR-Bubble, ich weiß gar nicht, ob das, vielleicht war ich auch zu doof, um diese Entwicklung selber mitzuerleben. Man sieht Leute bei LinkedIn, man sieht Leute bei TikTok und Insta und wenn man die dann live sieht, dann ist das zumindest so, dann sage ich Hallo.
Ja, natürlich.
Ja, und ich freue mich auch umgekehrt, wenn Leute Hallo sagen. Aber so dieses bewusste und gezwungene Menschen meiden, sich in die Augen gucken und wegdrehen, um nicht Hallo sagen zu müssen, weil weil der eine oder andere doch 3 Follower mehr oder weniger haben könnte als
Nein.
du. Oder schlimmer, mir hat das mal eine Dame gesagt, hat so, ja, aber in deiner Gegenwart fühle ich mich halt so inkompetent, wo ich gesagt habe, also umgekehrt müsste es sein, weil ich bin ja nicht der typische Mensch, der in der HR groß geworden ist.
Ja.
Ja, also und wenn du so ein Problem hast, mit mir alleine schon, dann müsstest du ja ein riesen Problem haben mit den Leuten, mit den Big Brands im Rücken, ne? Mit SAP, Microsoft und so weiter. Das ist so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen Selbstbewusstsein und du hast gerade gesagt, dich ärgert es, dass HR nicht Marketing ist. Ich finde, HR ist toxisches Marketing mittlerweile auf Events. Auf Events, ja. Aber die Leute hören sich irgendwelche Impulsvorträge an, die sie letztes Jahr schon gesehen haben und gehen morgen zurück in das Unternehmen, hatten 2 Tage frei und dann machen sie trotzdem den gleichen Mist. Obwohl sie jedes Jahr hören, wie es gemacht werden sollte.
Ja, oder wie man es machen könnte.
Wie man es machen könnte. Und benutzen es halt damit. Damit habe ich ein großes Problem. Und so ein Geschäftsführer sagt dann irgendwann auf, HR arbeitet nur ab. Da kommt nichts von denen. Mir fehlt so ein bisschen Cojones bei der HR. Ehrlicherweise.
Ja, ich finde das spannend, weil ich habe das Gefühl, es gibt, gibt ganz viele verschiedene Menschen, die, glaube ich, ganz verschieden darauf blicken irgendwie. Und manche Leute, glaube ich, die tangiert es gar nicht. Denen ist es irgendwie egal. Die machen so ihr Ding und sagen so, ja, egal, mach das hier. Andere Leute, glaube ich, sehen das total positiv und sind irgendwie total dankbar über jeden Kontakt und über jedes Netzwerk und über jede Hilfe. Und ich glaube aber, das ist wahrscheinlich kein HR-Exclusive, ich glaube, das gibt's überall, aber es ist natürlich schon spannend, dann zu sehen, ja, welche Leute dann irgendwie auch gerne mal nachfragen und halt vielleicht, bevor man dann 5-mal sagt, hey, ich bräuchte übrigens was von dir und könntest du mir hier mal helfen und da mal eine Intro machen und hier mal kurz mir das vermitteln. Und kein einziges Mal halt irgendwie vielleicht von sich aus auch sagen, hey, kann ich vielleicht auch mal was für dich machen, ne? Also Netzwerkpflege auch im Sinne von wir waschen uns gegenseitig die Hände quasi und halt nicht nur in eine Richtung die ganze Zeit und sich dann beschweren und sagen, ja, von der Person kommt irgendwie immer gar nichts. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Thema. Und dann ist halt, glaube ich, auch einfach so ein bisschen das, und vielleicht ist das könnte das eine Erklärung sein für das, was du als toxisches Marketing bezeichnest. Ich glaube halt einfach, unsere Branche ist so eine, die notorisch halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt einfach vergessen wurde oder halt einfach ein Cost-Center ist und kein Profit-Center irgendwie in dem Sinne, sondern oh, das kostet immer alles nur und ihr verdient ja kein Geld. Und ich glaube, das ist dieser...
Ich könnte das Unternehmen beibringen. In 6 Monaten kriege ich jede HR-Abteilung dazu, Profit-Center zu werden.
Voll. Und ich glaube das auch. Und ich weiß, dass du das kannst. Aber das Thema ist halt, da habe ich heute schon 8-mal mir den Mund fusselig geredet dazu. HRler, und ich fasse mir da auch wirklich an meine eigene Nase, sind extrem gut darin, sich zu beschweren und zu nörgeln und zu sagen, was alles scheiße ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und aber halt nicht bereit für Change, in dem Sinne, so know your data, deswegen musst du dich an den Tisch setzen und dann wirst du auch gefragt und dann kriegst du auch die Entscheidungsmacht und dann wird auch nach deiner Meinung irgendwie gefragt. Und sonst hast du halt wirklich dieses Ding, dass sich Leute halt einfach jahrelang übersehen gefühlt haben und deswegen jetzt plötzlich irgendwie denken, sie müssen jetzt ja irgendwie ein bisschen auftauchen und jetzt hier irgendwie nochmal sich besonders groß machen.
Ja, psychologisch wird das Reaktanz halt, genannt.
Ja, ne? Und weil
so,
sie
dieses
halt...
Recht, jetzt erst recht.
Ja, und vor allem, und das ist ja total menschlich auch, ich kann es mega nachvollziehen, wenn man in eine Echokammer spricht. Also du bist ja hier umringt von Menschen, die genau das Gleiche machen wie du, die genau den gleichen Pain haben wie du. Wie geil ist das, irgendwo zu sitzen und die Leute sagen, oh ja, stimmt, du hast so recht.
Ja, voll
recht.
Wertvoll, was du gerade von mir gegeben hast. Voll das coole Learning, danke, wusste ich gar nicht. Voll spannend. Wo du denkst so, ich habe nur gesagt, seid wertschätzend in der Kommunikation oder meldet euch bei dem Bewerber. Ja, voll geil. Voll,
darüber habe ich heute einen Post geschrieben über Freundlichkeit.
Ja, das stimmt.
Ja.
Also ich gebe dir bei allem recht und ich fasse mir da auch an die eigene Nase. Ich weiß noch, das erste Mal, wir beide hatten die Gelegenheit, vielleicht hast du es schon vergessen.
Mit Sicherheit.
Wir beide hatten die Gelegenheit, genauso zu enden wie die Leute, über die wir uns gerade beschwert haben.
Ja.
Ihr habt jemanden gesucht, keine Ahnung, früher mal, und einer, der mich mag, hat mich unter deinem Post, glaube ich, markiert.
Aha.
Und du hast, damals kannten wir uns gar nicht persönlich, du hast dann drunter geschrieben so, wir haben schon jemanden Externes, der uns hilft. Ja, tatsächlich.
Oh mein Gott, the tea is hot.
I spill it now. Nee, aber das ist ja so eine Geschichte. So, jetzt hätte ich jetzt auf ewige Zeit hätte ich jetzt sagen, denken können, boah, die blöde Kuh.
Zu Recht dann auch, ehrlicherweise. Nee, ist
aber
ja richtig arrogant von
ja
mir.
Wir kannten uns ja nicht. aber ich fand dich ja vorher schon cool, das, was ich gelesen habe. Und danach ja immer noch. Nur dieser eine Spot. Und dann habe ich mir überlegt, so, ja, irgendwann sehe ich die ja. Und dann haben wir uns ja mal gesehen.
Und dann hau ich hier einen rein.
Nein, aber dann haben wir uns mal gesehen und dann hat's ja sofort geweibt und wir haben uns mal gut verstanden. Und
haben wir uns eigentlich bei diesem HR-Dinner von Personio in München kennengelernt, oder?
Ich glaube ja.
Ja.
Da war das. Und ich fand das ja auch ganz gut. Und das hat ja, das war so eine Gelegenheit, da hätten wir uns ja anfeinden können. Aber das fehlt mir halt. So dieses, du hast 50% Chance, dass es halt trotzdem cool sein kann mit dem Menschen. Und viele machen es halt einfach nicht. Und in der HR-Welt, und das ist, was du gerade sagst.
Ja.
Wenn wir immer nur von diesen Ja-Sagen und Bestätigern umgeben sind, ne, dann mach du das doch. Sag du doch einmal so, hey, kritisier mich doch mal oder challenge mal meine Idee. Das macht ja auch keiner.
Ja, weißt du, was ich voll spannend finde? Da muss ich gerade an was denken. Wir alle haben vielleicht ein bisschen auch diese ganze Causa um Lara-Sophie Botur mitbekommen, Thema LinkedIn.
Fand ich zwar unfair und schlimm.
Ja, genau, ich auch. Ich kenne Lara auch persönlich. Also es ist wirklich eine ganz tolle Frau. Und was ich crazy fand zu der Zeit, ist einfach, und da merkt man mal, wie diese Plattform auf die Waagschale gelegt wird. Ich hatte ernsthaft ein Gespräch mitbekommen, oder es wurde mir erzählt, wo eine Bekannte von mir auch angesprochen wurde darauf, weil sie einen Kommentar von irgendwem geliked hat. Und das war dann plötzlich Gesprächsthema, wo ich mir denke, Leute, haben wir nichts Besseres zu tun? Also, sorry, du hast gestern im Scherz zu mir gesagt, ja, dafür, dass du jeden meiner Beiträge liest, kommentierst du ganz schön selten. Stimmt, ich bin sehr faul geworden, was das angeht.
Ja, stimmt.
Aber ich finde das krass. Also ich kriege das immer öfter mit. Das heißt, also ich kommentiere nur bei den Leuten, die auch bei mir kommentieren. Ich like nur da, wo auch die Leute bei mir liken. Und also ich habe gesehen, Tolga hat...
großen Reichweiten.
Ja, genau. Ja, und das ist ja so ein crazy Hack.
Ich kommentiere bei dir nicht, weil du den Tiger magst oder weil du die Selma magst, kommentiere ich bei dir nicht mehr.
Ja, genau. Und da kommen wir dann halt so ein bisschen in so einen Kindergarten, wo ich mir denke so, ja, also es ist halt wie immer im Leben, man mag halt nicht jeden und nicht jeder mag einen und das ist auch alles völlig in Ordnung. Wir arbeiten halt alle in einer Branche und das ist irgendwie auch alles okay, aber wenn wir anfangen, solche Dinge auf die Waagschale zu legen, würde ich ernsthaft mal hinterfragen, ob man, also, und das ist nicht böse gemeint, aber ob man nichts Besseres zu tun hat?
Ich würde auch hinterfragen, ob man wirklich in der HR arbeiten sollte. Also, oh. Die ja, ist ja so. Unsere Bubble ist halt ne, HR. Du kannst jetzt PX nennen oder People and Culture, was auch immer. Am Ende des Tages geht es um Menschen. Und wenn du ein Problem mit Menschen hast und das nicht kommunizieren oder adressieren kannst, dann solltest du jetzt echt überlegen, ob du dann den richtigen Job machst oder ob du wirklich nur den Job machst, weil es gerade in ist. Weil in der Pandemie gab es ein riesen Revival, ja, dann wurden ganz viele Leute sichtbar und mit New Work-Themen und so, flacht alles gerade so ein bisschen ab. Und auch
die Reichweiten gehen runter bei LinkedIn. Wir haben morgen alle keinen Job mehr. Oh mein Gott.
Ein Stromausfall und wir sind alle arbeitslos. Fertig. Und zumindest die LinkedIn-Böse. Und auch bei Laura, ne, war das halt so. Also was wurde da drauf gehämmert? Und ich denke mir so, kann sich dabei, also ich meine, das waren ja Journalisten und andere LinkedIn-Größen, die da draufgeschlagen haben. Ja. Keine Ahnung warum und durch wen initiiert, aber musste nicht sein.
Nein.
Ja, das kann ja nicht sein.
Ja, so.
Aber das sind dann halt die falschen Leute auf den falschen Jobs.
Ja.
Und auf der anderen Seite, die Leute vergessen halt auch immer, um jetzt mal wieder den Kreis zu schließen zum Job und zur Arbeitswelt. Ja. Das Internet vergisst sehr vieles. Also auch das, dieses Thema wurde ja an einem Donnerstag vergessen. Am Montag ging es los, am Donnerstag wurde es vergessen. Aber die Leute vergessen ja, dass es da ist. Also wenn ich heute einen Bewerber habe, der diese ganze Kacke mitgemacht hat und der mir dann sagt, ich bin total empathisch und total teamwork-orientiert und ich sehe das, dann hat der ein Problem. Dann muss der im Bewerbungsprozess muss der solche Sachen erklären. Siehst du auch, dass die Leute das vielleicht immer noch unterschätzen, was sie so in Social Media von sich geben, was so auf den Job sich einwirken könnte?
Boah, finde ich voll spannend, weil da habe ich mir ehrlicherweise noch gar nicht
so oft... Ich mache das so häufig. Ich screen die Leute richtig.
Noch gar nicht so oft Gedanken darüber gemacht. Jetzt bringst du mich hier auf Ideen, ey.
Ich screen auch die Leute zu politische Sachen bewerte ich nicht. Aber ich nehme das natürlich schon so auf. Also wenn ich eignungsdiagnostische Interviews führe und dann so Leute sagen mir, ich bin total tolerant, offen und inklusiv.
Und wir posten Donald Trump die ganze Zeit auf Instagram. Nee,
aber ich sage dann schon. Also wenn es Internet ist, dann musst du auch da Stellung beziehen.
Das stimmt auf jeden Fall.
So, dann musst du das auch beantworten.
Ich finde es voll spannend, weil ich glaube, ich mache das noch gar nicht so sehr, weil ich aber auch mir immer absolute Freiheit erhoffe, was meine Inhalte angeht. Also ich meine, ich bin ja jetzt beruflich wieder in festen Händen seit einigen Monaten und ich würde mir niemals reinreden lassen von meinem Arbeitgeber irgendwie, was ich schreiben darf und was nicht. Gut, ich würde natürlich auch niemals irgendwie irgendeinen Quatsch schreiben.
Du bist ja zu smart
dafür. Logischerweise. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich bei mir im Gehirn bisher so ein bisschen zusammengenommen, dass ich irgendwie nicht will, dass man mich bewertet aufgrund meiner Inhalte oder dann irgendwie, keine Ahnung, der eine Kollege sich den Spruch doch nicht verkneifen kann, weil er sagt, du bist LinkedIn-Influencerin. Ja, genau.
War schon immer mein Liebes.
So, deswegen habe ich da, glaube ich, bisher bei Leuten echt noch nicht so krass drauf geachtet. Ja. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Nee, ich heiere ja gerade von meinem Team.
Also je nach Position
achte
ich da echt darauf. Also wir haben jetzt letztens noch einen sehr, sehr komplexen Job designt. Das fand ich total schön, das hat richtig Spaß gemacht. Kunde kommt, Kunde hat eine Idee, aber hat keine Ahnung über den Job. Und wir haben Design, Tätigkeit, tertiäre Tätigkeiten, sekundäre Tätigkeiten.
Ist das dann Jobcrafting?
Das ist dann Jobcrafting. Ich finde aber Jobdesign viel schöner als nice. Begriff. Und total cool, weil die wollten 70.000 bezahlen. Wir haben ein 210.000 Euro-Paket daraus gemacht, weil der Job einfach super, super Reporting-Lines hat. Und haben es auch dann auch richtig gut gemacht. Und aber in dem Zug des Screenings findest du ja so ein paar Leute. Oder spread ist das ja so ein bisschen und dann melden sich ja so ein paar Leute.
Ja.
Und dann gucke ich mir den Kunden an, den so international, in so Nischenmärkten unterwegs, auch mal so die nicht typischen Märkte, viel, viel, viel weit weg Kulturen, mit denen man es tun hat.
Ja.
Und dann sehe ich dann so politische Sachen, wo ich sage, meinst du, du bist der Richtige für diesen Job?
Unangenehm.
Ja, aber dann konnte er mir das auch nicht erklären.
Naja.
Ne, umgekehrt, andere Leute, da guckst du ja auch automatisch auf, mag eine Bias sein, aber wenn mir jemand sagt, ja, ich war schon 17 Mal in Kambodscha und 14 Mal in Vietnam, weil ich verstehe die Kultur, die Leute und ich war auch in Ecuador, denke so, ey krass, also wenn du, das ist jetzt mal nicht Malle oder Italien. Ja, wenn du mit solchen Kulturen zurechtkommst und da überhaupt keine Berührungsängste hast,
ja,
und ich brauche gerade jemanden, der mit 17 verschiedenen Nationen zurechtkommen muss, dann hast du schon mal unfair advantage.
Total.
Und da gucken wir da mit immer weiter drauf. Also wir nutzen da Social Media auch für Recherchezwecke.
Spannend. Habe ich wieder was gelernt von dir.
Ach, einmal eine Sache. Wie ist so dieses Daily Business? Wie stelle ich mir das bei dir gerade so vor? Ich will noch so ein bisschen auf diesen Spagat zwischen Startup und Konzern. Am Ende des Tages ist es ein Konzern im Hintergrund.
Ja.
Ist so. Wo in deinem Daily Business endet das Startup und wo beginnt der Konzern? Wenn es um Kohle geht oder
ja,
wenn es um Gestaltung geht?
Das ist ganz spannend, weil ich bin ja in der spannenden Position, dass ich ja zwei Unternehmen betreue, beziehungsweise ja für zwei Unternehmen Head of HR bin. Wir haben ja einmal Niche Beauty. Das ist so, wie du es dir vorstellst.
Sehr nischig, sehr teuer, sehr exklusiv, oder?
Ja, also einfach ein tolles Startup in Hamburg Mitte, tolles Office. Die Mädels und Jungs, die da arbeiten, die leben und atmen das. Und da sind die Entscheidungswege extrem klein, da geht es extrem schnell. Man hat eine ganz klare Abgrenzung zum Mutterkonzern. Man weiß, der ist da irgendwo, aber to be honest, no one cares. So, es läuft alles. Und dann haben wir auf der anderen Seite mein zweites Baby, und zwar Parfum Dreams. Und Parfum Dreams ist super spannend, weil Parfum Dreams sitzt in Fedelbach bei Heilbronn bei Stuttgart. Fedelbach hat circa 3,5 Einwohner und Parfum Dreams, die Konzernzentrale. Und die Geschichte ist halt so mega geil, weil, du lachst, ne? Die Geschichte ist aber so mega geil, weil das ist ursprünglich entstanden aus einer Parfümeriekette in Süddeutschland. Und das ist halt Familienunternehmen at its best. Also
aus dem Schwabenländle.
Aus dem Schwabenländle auch noch, ja. Und das ist halt so spannend, weil...
Habt ihr einen Culture Clash?
Extrem! Und das ist aber spannend und es macht Spaß, weil Parfum Dreams ist halt... Ich bin jetzt komplett real, okay? Als ich das erste Mal dort reingelaufen bin, habe ich zu meinem Chef gesagt, krass, also die könnten hier auch Schrauben verkaufen. Also... Es ist ganz, ganz, ganz anders. So, es ist, die Leute arbeiten da zum Teil seit 10, 15 Jahren, haben noch unter der damaligen Eigentümerfamilie gearbeitet. Und für die war der Acquisition-Prozess durch Douglas total krass. Also das war, hier kommt jetzt jemand und der will jetzt hier alles verändern. Und die bösen,
negativ
bösen Douglas-Leute aus Düsseldorf. Und das ist halt insofern total spannend, als dass ich... einerseits Berührungspunkte habe im Startup mit Niche Beauty, andererseits Berührungspunkte habe mit einem wirklichen Mittelständler, wie er im Buche steht, PD, und dann noch Douglas als Konzern, was super spannend ist, weil irgendwie, ja, ich kann in alles immer so ein bisschen reintauchen und viele Leute sagen ja immer, ah, mein Job ist so crazy, immer wenn ich reinkomme, jeden Morgen weiß ich nicht, was passiert. Aber es ist halt wirklich so, ich weiß wirklich nie, was passiert. Und das ist ziemlich geil.
Ich habe noch nie mit Douglas zusammen gearbeitet.
Ja.
Wir hatten mal so ein paar Gespräche für einzelne Sachen. Und der Laden war ja schon oft, ich will nicht sagen totgesagt, ne? Aber wurde,
ja,
also, ich glaube, am Ende des Tages ist eine PE-Gesellschaft dahinter auch. Und dann gab es immer wieder Börse und nicht Börse und bla bla bla.
Ja.
Und auch in der Pandemie hieß es ja, leiden und gehen nur noch auf online und bla bla bla. Aber am Ende des Tages ist es anders gekommen.
Läuft.
So, jetzt habt ihr, ist glaube ich ursprünglich Hagen gewesen oder sowas.
Ja.
Ja, jetzt habt ihr da den Konzern, der jetzt auch nicht so riesig ist, sondern schon einfach groß.
Mhm.
Jetzt habt ihr PD, auch so ein Formlädle. Und dann habt ihr noch Niche, was halt, wie ich das immer so sage, sehr sophisticated, luxuriöses Startup. Ne?
Ja,
auch so teure Sachen. Ich glaube, so der Mainstream-Kunde kennt es nicht.
Nee, wirklich nicht.
Wo?
Ich kannte das auch nicht.
Welche Kultur ist dominant am Ende des Tages? Oder gibt es eine, die über allem steht? Spürt man das? Oder sucht man sich die aus gerade?
Ich glaube, man sucht die sich aus. Also ich würde sagen, die Douglas-Kultur, die ist nicht so krass präsent, weil Douglas insofern bei vielen Sachen einfach sagt, ey, ihr macht das.
Wenn die Zahlen stimmen, alles gut.
Wenn die, ja, tatsächlich. Ja. Also die Zahlen stimmen, alles
also
gut, so we don't care.
Einfach Leute in Ruhe lassen, solange alles gut läuft.
Und es ist eher, es gibt dann positive Sachen, wo man sagt, das ist cool, weil man kann voneinander lernen, man hat neue Kollegen. Ich zum Beispiel darf immer an so internationalem Austausch dann teilnehmen mit den anderen Head of HRs aus den ganzen anderen Ländern von Douglas. Das ist mega spannend.
Echt?
So, das ist total cool. Das macht mega Spaß. Und wir unterhalten uns irgendwie über ganz viele verschiedene Sachen und man lernt viel voneinander. Und Sonst ist das so, wir versuchen auch gar nicht auf Krampf, die so krass zusammenzudrücken, sondern PD hat seine Kultur und es ist so, wie es ist. Und das ist eine eigene Firma. Und Nische hat seine eigene Kultur und das ist super. Wir haben, und das finde ich ganz toll, wir machen allerdings Führungskräfteentwicklung zusammen.
Ah.
Und das ist unfassbar spannend, weil wir hatten da jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal so quasi das Zusammentreffen von den Führungskräften von Nische und von PD. Also wirklich aus Pedelbach und aus Hamburg City haben wir uns getroffen und das war so geil, weil es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Es waren unfassbar viele Vorurteile. Ach ja, die Dorfleute, die hier den Ramsch verkaufen, ja. Und dann halt, die aus Hamburg, wo da die Creme 500 Euro kostet, oh. Und was war am Ende des Tages? Wir saßen abends zusammen in einem Restaurant und das fiel natürlich der Satz, auf den ich den ganzen Tag gewartet habe. Ja, krass, ist ja eigentlich bei euch genauso wie bei uns. Dann sage ich, ja, ist es. Am Ende des Tages, auch wenn ihr es komplizierter macht, als es ist, eigentlich macht ihr am Ende des Tages das Gleiche.
Ja. Wer L'Oreal zum Beispiel kennt, die haben ja auch 38 verschiedene Marken, keine Ahnung wie viele. Ja. Und dann gibt es halt Lancôme. Da fühlen sich auch die Mitarbeiter besser als alle anderen, weil es eine teure Marke ist. Und dann gibt es dann halt auch Biotherm für die breite Masse und was weiß ich, was es alles gibt. Aber
ich bin überrascht davon, wie gut du dich mit Skincare auskennst.
Wirklich. Ich bin Vater einer Tochter unter anderem. Und wir sind in dem Alter, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und ich bin öfter bei großen Häusern à la Sephora und Douglas. Aber auch nur die ganz großen Filialen, weil die sind ja auch meistens in coolen Locations.
Oh, der Douglas-Store in Düsseldorf ist schon toll.
Ja. Und du willst ja dann, wenn der Papa schon mitkommt, dann willst du ja auch nur noch dahin.
Ich melde mich für den nächsten Shopping-Trip an.
Auf jeden Fall. Komm gerne mit. Schöne Grüße auch von meiner Tochter. Und wer weiß, vielleicht planen wir doch ein bisschen was im Hintergrund. Aber ja, am Ende des Tages ist es halt so. Und ich glaube, jeder Multikonzern, der mit mehreren Sachen, mehrere Marken und so hat, der kennt das auch. Ich glaube, ganz wichtig ist auch für alle anderen, du musst Kultur nicht verändern.
Ja.
Ganz besonders nicht, wenn Firmen über Zunahmen wachsen und skalieren möchten. Du musst es nicht verändern. Du musst den Leuten einfach das Ziel kommunizieren, was du von ihnen erwartest und wie relevant sie für das Gesamtziel sind.
Ja.
Das muss nie gleich groß sein. Es könnte jetzt theoretisch sein, dass Nische sagt, oder Douglas sagt, Nische soll um 70% beitragen und PD soll um 30% beitragen. Das ist keine Bewertung an der Stelle zu sagen, du bist relevant und du nicht.
Null.
Es hat was mit dem Markt zu tun, mit der Absatzmenge, mit der Zielgruppe und so weiter.
Man kann die Segmente zum Teil auch gar nicht miteinander vergleichen und das ist ja auch gar nicht der Hintergrund.
Ja, so. Also ne, der eine macht Volumen oder Stückzahl, der andere macht eher Ertrag und Marge.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Leute. Mit Blick auf die Uhr, wie habt ihr eine Rotation untereinander? Also könnte der eine Mitarbeiter von dem einen Unternehmen sagen, ich will aber auch mal die andere Seite der Macht erleben.
So geil, dass du das fragst.
Gibt es sowas?
Tatsächlich ist eine ganz große Strategie, in der wir gerade arbeiten, so unter dem Fokus Alignment.
Mhm.
Bedeutet viel tolle Themen wie Job-Leveling und so Sachen. Weil wir das es gibt viele, viele Beispiele, zum Beispiel mein Chef auch, also der CEO von PD und von Nische Beauty, der war vorher bei Douglas. Und da gibt es einige Kollegen, die auch vorher bei Douglas waren oder jetzt irgendwie dahin wechseln oder wie auch immer. Zum Beispiel meine Vorgängerin, also die ehemalige Head of HR von PD und Nische Beauty, ist zu Douglas gegangen tatsächlich und ist da jetzt eher im Bereich Stores unterwegs. Und das ist gerade ein ganz großes Thema, mit dem ich mich tatsächlich momentan wirklich im Daily Doing auch befasse. Und zwar, wie kann man diese Wechsel noch einfacher gestalten für die Leute? Also was brauchen die sozusagen, da sind wir wieder beim Thema auch Retention und wie begleiten wir als Arbeitgeber auch Menschen einfach so generell. Und da ist gerade mein Thema vor allem, dass wir eben versuchen, alles so, ich nenne es mal gleich oder ähnlich wie möglich zu machen, um dir, wenn du jetzt sagst, ich habe die Nase voll von Hamburg, ich möchte jetzt nach Düsseldorf ziehen und ich möchte jetzt im Headquarter arbeiten, dass wir das so einfach wie möglich machen, wenn eine Stelle frei ist, obviously.
Ah, da ergeben sich jetzt noch mehr Fragen. Wie macht ihr das mit dem Geld?
Ja, das ist tatsächlich auch gerade ein Thema, weil die Gehälter sind jetzt nicht so unfassbar verschieden, wie man jetzt vielleicht meinen könnte.
Würde ich aufgrund des Unterschieds wechseln wollen? Ist das so hoch, dass man sagt, das ist ein Riesenunterschied?
Nein,
oder?
Null.
Okay. Wahrscheinlich dann eher was mit der Location und so.
Ja, genau. Okay. Sonst ist es wirklich sehr, sehr ähnlich. Also ich habe ja da die Insights zumindest in Teilen. Und Nee, also das ist jetzt kein Grund für Leute dann zu wechseln. Das war halt.
Lass mal ein bisschen über Tiefenkompetenz sprechen. Also für mich bist du eine der kompetentesten, die ich
die Fallhöhe, kenn. Die du gerade aufgebaut hast, ist so insane. Ich hasse das.
Ja, das ist ja auch
ich kann nichts eigentlich.
Doch. Das gefährlichste oder die kompetentesten Menschen sind die immer sagen, ich kann nichts und die relativ leise sind. Aber wir sind gerade.
Leise bin ich nicht zum Glück.
Wir sind ja in einer Zeit, wo größte deutsche Unternehmen wackeln. VW hat gestern einiges aufgekündigt. Ja, es gibt keine Jobgarantie mehr und so weiter.
Ja, stimmt. Das habe ich im Radio gehört.
Jeder. Ich saß gestern bei dir in der Diskussion und dann kam der Ticker. Jeder, der ein bisschen was von der Arbeitswelt und Wirtschaft versteht, weiß, was das bedeutet. Also einiges wackelt, aber ist halt ein Markt.
Ja.
So, die haben natürlich auch einiges verschlafen, ist ein anderes Thema.
Ja.
Du bist jetzt mit diesen Unternehmen, die du gerade genannt hast, einmal in einem luxuriösen Nischenmarkt unterwegs. Ja, jetzt vielleicht nicht systemrelevant für Deutschland, aber die Käuferschicht ist halt einfach exklusiver. Ja. Und dann hast du aber auch den etwas, sag mal, breiteren Markt.
Ja.
Merkt ihr, dass das merkt ihr bei diesen unterschiedlichen Firmen, dass eins vielleicht sich entkoppelt von der Realität und das andere ist so ein bisschen so Mitte der Gesellschaft? Oder ist das so eine Sache, dass man sagt, nee, so eigentlich Luxus und Qualität setzt sich überall durch?
Also ich glaube ehrlicherweise wirklich, dass so die Käuferschaft von Niche Beauty, also die haben wirklich...
Denen ist alles egal.
Ja, also das klingt crazy.
Für alle, die es nicht wissen, es ist nicht ungewöhnlich, in der Beauty-Industrie 3, 4, 5, 800.000 Euro für 50 Milligramm Creme auszugeben.
Auf jeden Fall,
Oder für einen Duft, dessen Gewinnung nur an 4 Raupen dieser Welt, die nur sich im Frühjahr paaren, abhängt.
Ja, Tatsache, das kann man auch nur im Mondschein ernten und ist auch nur in einem Schaltjahr.
Ja, genau.
Ja, also tatsächlich so. Und also... Wir verkaufen ja keine Basic Necessities. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du
jetzt... Duschgel ist jetzt nicht so bei euch.
Ja, also das gibt's auch, aber das kostet halt 90 Euro. So. Also weißt du, wie ich meine? So. Ja, deswegen. Also.
Goodiebag wäre schön.
Schicke ich dir eine.
Ja, super, danke.
Ja, also ich glaube, was das Thema angeht, natürlich, ich glaube, da wackelt gar nichts, ehrlicherweise. Merken wir das jetzt irgendwie bei PD? Ich würde sagen, ja, aber... Auch da, glaube ich, kommt es uns eher zugute, weil PD zum Beispiel war schon immer der Preiskämpfer.
Ja,
wirklich der Preiskämpfer. Also es ist mit ein, zwei anderen Mitstreitern, die ich hier jetzt nicht nennen möchte, schon immer quasi die Seite, auf die du gehst, bei der du bestellst, weil du weißt, du kriegst dein Yves Saint Laurent Libre dort am günstigsten. Also so wirklich, du gehst...
Das musst du auch können.
Genau. Und das war aber schon immer quasi die Strategie und das funktioniert auch gut, weil auch trotzdem, sag ich mal, in Zeiten, wo vielleicht jetzt jemand ein bisschen mehr irgendwie auf irgendwas achtet oder so, dann natürlich ist nicht Parfum das Erste, woran du denkst, um Gottes Willen. Nee, aber vielleicht hast du trotzdem halt einmal im Jahr dann irgendwie ein Weihnachten, wo du sagst, ja, okay, ich will, dass die Frau nicht komplett abgefuckt ist von mir, also schenke ich ihr dann halt mal den Libre Duft von YSL und suche halt, dass er da am günstigsten ist und dann bestelle ich den da halt dann für ein Fuffi. So.
Ich bin ja immer dafür, ich meine, du bist vielleicht... Ich weiß nicht, ob du in den letzten Monaten so viel geheiert hast, aber das hat ja eine sehr große Aussagekraft gegenüber Bewerbern. Also wenn ich jetzt so ein Preisfuchs bin, ne, und ich mag harte Verhandlungen und Masse und wirklich bin so ein Pfennigfuchser, dann gehe ich jetzt nicht zu Niche, dann gehe ich eher zu PD.
Absolut.
Aber merkt ihr das in den Bewerbern, dass die einen wirklich so Pfennigfuchser sind und so dieses Fast-Paced haben und die anderen so... die ruhigen, sehr verwöhnten Leute sind, die auch selber vielleicht diesen Lifestyle mögen?
Nee, glaube ich nicht. Also ich finde es eher spannend, weil natürlich in vielen Sachen sind sie sehr unterschiedlich und in anderen dann wieder gleich. Und ich merke eher, dass beide Challenges haben, aber halt ganz unterschiedlich. Also man mag jetzt meinen, dass dann irgendwie die Preisverhandlungen jetzt bei Niche zum Beispiel dann irgendwie nicht so... Also, dass da jetzt nicht so drauf geachtet wird oder so. Ja,
muss die Verhandlung hart sein.
Ja, aber da ist dann vor allem die Challenge. Wir haben uns ganz groß auf die Fahne geschrieben, wir sind exklusiv. Wir haben ganz viele Sachen exklusiv, bedeutet aber auch nicht nur exklusiv im Sinne von Premium, sondern exklusiv im Sinne von, diese Brand gibt es nur bei uns. Und das ist ein insaner Pressure, den quasi der Einkauf hat, über den PD nie nachdenkt. Das gibt's da nicht, sondern bei Niche wird dann halt geguckt, okay, welche Brand ist gerade in, keine Ahnung, Korea absolutely crazy und das brauchen wir jetzt in Deutschland und wir wollen der einzige Shop sein in Deutschland, bei dem es das gibt. Das heißt so, exclusive releases sind dort dann ein Thema, wohingegen bei PD viel eher halt dann das Thema ist, wie drücken wir die Preise um noch einen Euro? So, um dann wirklich in der Google-Search auch ganz oben zu sein und zu sagen, okay, bei uns bestellst du jetzt den Duft.
Okay, also wenn ich ein Beauty-Produkt herstelle, dann sollte ich zu Niche gehen und sagen, kauft es.
Unbedingt.
Ja. Sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken.
Ja.
Okay, gar nicht mal so schlecht. Was ist so der Antrieb eurer Bewerber im Moment? Also, merkst du, die kommen dahin, weil die Branche so eine Beauty-Branche ist, eine coole, wo man auch sagt, ich identifiziere mich damit? Oder sind die Leute schon so, dass sie sagen, ja, es ist einfach ein Job?
Ich habe das Gefühl, dass alle Leute, die bei uns arbeiten, gerne bei uns arbeiten und halt nicht so reinkommen und sagen, es ist halt ein Job. Ich glaube schon, dass viele davon sich einfach, ja, schon sehr stark damit identifizieren. Also ich merke auch, wie ich jetzt mit ganz anderen Augen auch in eine Parfümerie oder eine Drogerie gehe und irgendwie vor allem bei Niche Beauty in dem Kontext auch sehr krass abstumpfe, was Preise angeht. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich stand letztens in einem Laden und dachte so, oh, das ist ja billig. Und dann dachte ich so, nein, das ist nur dein Gehirn, dass es denkt. Ja, also von daher würde ich sagen, es ist schon für viele Leute ein Antrieb auf jeden Fall. Im Sinne von, man umgibt sich gern mit schönen Dingen und man mag schöne Dinge und deswegen arbeitet man gerne mit denen zusammen. Und ich glaube aber für viele ist es auch, und so ist es für mich zum Beispiel auch, wenn ich drüber nachdenke, du hast die Sicherheit auf eine Art und Weise eines Konzerns, aber du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum, weil du bist ja quasi einfach nur in einem Segment eines Konzerns tätig. Genau. Das heißt, deine Wege sind vielleicht nicht so weit, deine Entscheidungslinien sind nicht so krass, aber du hast halt trotzdem die Sicherheit und das Backing irgendwie und es gibt dir ein bisschen gutes Gefühl.
Ja, also man muss Konzern auch wirklich schätzen am Ende des Tages. Alle hauen sie da drauf. Ich mag auch eher so etwas die kleineren Unternehmen, aber nicht jeder Konzern ist gleich. Und du kommst ja auch rum. Und du kannst jetzt theoretisch sagen, innerhalb der Douglas-Welt gehe ich ins Ausland irgendwann mal.
Voll.
Ja, also Barcelona, auch nicht schlecht. Ja, da gibt's halt
besseres
auch
Wetter als in Hamburg auf jeden Fall.
Ja, ich war vor ein paar Wochen da und also es ist eine der wenigen europäischen Städte, wo ich hinziehen könnte und nächstes Jahr sogar in der Nähe eine Location plane.
Mhm.
Ich sag Bescheid, geh mal, kommt mit.
Das wird toll.
Kommt mit.
Tiger lädt alle seine Podcast-Gäste ein nächstes Jahr.
Ja, warum nicht? Wir sind hier auf der ZB, wir können jetzt einfach nicht so lange sprechen, wie wir
leider
wollen.
Leider nein, aber das heißt, wir machen Teil 2 und 3 und 4.
Wir machen mehrere Teile, aber zum Abschluss.
Ja.
Das Ding nennt sich ja Game Changer Podcast. Ich möchte von dir wissen, denk einmal mehr darüber nach. Was war der Game Changer Moment in deinem Leben?
Ich habe sofort die Antwort. Und ich weiß, die wird dir nicht gefallen. Es war tatsächlich LinkedIn. Also für mich war das der absolute Game Changer in meiner Karriere. Ich habe durch LinkedIn so krasse Leute kennengelernt. Fast alle Menschen, mit denen ich heute zusammenarbeiten darf.
Ey, ohne LinkedIn gäbe es diesen Podcast, ne?
Freunde, Freundinnen geworden sind, von denen ich so viel lernen durfte. Ich habe mir darüber eine Art ja auch Karriere aufgebaut. Also ich verdiene ja auch Geld mit LinkedIn mittlerweile, glücklicherweise. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Das ist für mich der absolute Gamechanger gewesen. Und da muss man einfach sagen, Shoutout an meinen alten Chef, der mich damals gezwungen hat, das zu machen. Ohne den gäbe es mich wahrscheinlich in dieser Form auf LinkedIn nicht. Deswegen ist das für mich der absolute Game Changer.
Nehme ich voll an, die Antwort, ohne LinkedIn gäbe so vieles nicht auf diesem Podcast. Selber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es gibt definitiv Teil 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung. Aber für heute war es das. Für alle, die eventuell Selma nicht kennen sollten, was ich mir nicht vorstellen kann, folgt ihr. Dauert manchmal, bis sie die Anfrage annimmt.
Das stimmt gar nicht. Da bin ich immer sehr schnell. Nur im Antworten bin ich katastrophal.
Aber ihr ist auf definitiv wert. Und wenn ihr irgendwas braucht, kontaktiert sie. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Kontaktiert meinen Assistenten Tolga, bitte.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So, zum Abschluss, ich sag schon mal tschüss. Und der Gast hat das letzte Wort. Danach wird hier einfach nur stumm zugemacht. Du darfst noch einmal irgendwas sagen, was du möchtest. Und ich sag ciao, ciao.
Okay, ich freue mich drauf. Ehrlicherweise, dass wir jetzt aufhören können, in diese Mikrofone reinzuatmen, weil es war echt sau anstrengend. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Danke, tschüss.